D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich nehme euch heute mit auf eine Reise nach Istanbul. Kurz vor der Abstimmung um das Präsidialsystem in der Türkei schauen wir, was geht da eigentlich in Sachen Liebe und Sex. Ist nicht privat, sondern auch ziemlich politisch. Wir reden über Frauenrechte und über die LGBTI-Bewegung, aber auch über den Boom an Hochzeitssendungen im türkischen Fernsehen. Und gleich am Anfang starten wir in einer Bar, so ein bisschen Sex in the City à la Türke.
Also es wird alles gelebt hier. Aber alles halt unter versteckter Hand irgendwie, alles hinter den Vorhängen.
Ja, wir gucken dahinter. Zwei Frauen erzählen über Jungfräulichkeit, Sex und Beziehungen vor der Ehe. Es wird also ziemlich heiß. Eine Stunde Liebe, sagt Ruschke Deniz.
D-Radio Wissen.
Templars, Born into the Sunset, jetzt in eine Stunde Liebe. Auf der asiatischen Seite von Istanbul, da gibt's so kleine Bars und Cafés, es ist ganz viele hippe, junge Leute sind da unterwegs. So habe ich den Stadtteil Muda zumindest abgespeichert. Aber der vermeintliche Putschversuch im vergangenen Juli, die ganzen Terroranschläge, der massive politische Druck auf Oppositionelle und Journalisten, ja, das alles hat das hippe Muda sehr verändert und nicht nur dort hat sich einiges getan in der Türkei. Die Bar in Muda, in der ich mich mit zwei jungen Frauen treffe, die ist ziemlich leer, gut. Ist ein Montag gewesen, aber trotzdem, auch am Wochenende ist hier wenig los, erzählt Esra, die in der Nähe wohnt. Esra, die ist 31, arbeitet in einer Agentur und engagiert sich nebenbei politisch für Frauenrechte. Und auf der anderen Seite am Tisch sitzt Birgin, 33, geboren in Ulm, hat in Deutschland im Marketingbereich gearbeitet und erfüllt sich jetzt gerade seit 4 Jahren in Istanbul den Traum, Modedesign zu studieren. Und starten wir mit Birgin. Ja, das war schon ein kleiner Kulturschock für sie, was das Sexleben angeht. Sie hat direkt einen etwas anstrengenden Freund gehabt.
Damit man modern erscheint, muss man Sex haben. Damit man modern erscheint, muss man jetzt dulden, dass der Typ, den ich liebe, nicht monogam ist, obwohl ich total durchdrehe und das seit 4 Jahren durchmache, so ungefähr. Also es war irgendwie so, man hat alles versucht, das hier dann so extrem auszuleben. Also und ich war halt irgendwie so, ich bin hierher gekommen und war an dem Punkt so, ja, ich hatte halt Sex, ich habe es ausgelebt und ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich bin dann hierher gekommen und hatte Frauen im selben Alter, die es vielleicht kurz zuvor erlebt hatten und halt quasi noch am Anfang waren.
Mit 30
und ich hatte das schon vor über 10 Jahren schon alles eigentlich durch. Und es war halt irgendwie so ein ganz anderes, ich war mit den Frauen nicht auf derselben Augenhöhe. Also so doof sich das jetzt anhört, aber das war so völlig so, da wurde mir dann auch schon vorgeworfen, so ja, du machst ja gar nichts mit Typen. Ich habe es genug gemacht, ich habe keinen Bock.
Ist schon komisch, so eine Definition von modern sein wollen, kenne ich auch aus dem Iran. Da ist das in den Großstädten auch immer mehr so ein kleiner Vorwand, mit dem Jungs Druck auf junge Mädchen machen. Wenn du westlich sein willst, dann musst du früh Sex haben und viel und alles mit dir machen lassen. Ist jetzt ein bisschen seltsam, die Brücke zu finden zu Esra. Die hatte nämlich sehr, sehr früh Sex. Aber ich finde, sie wirkt sehr, sehr selbstbewusst und ich glaube, sie wusste, was sie tut.
Ich bin in Antakya in Anatolien groß geworden, habe da meine Sexualität früh ausgelebt. Beim ersten Mal mit meinem Freund war ich 13. Ich habe damals keinen Druck von der Familie gespürt, dass ich jetzt Jungfrau bleiben muss. Ich war da auch schon rebellisch. 13 Jahre, für manche vielleicht noch ein Kind, aber ich habe mich bereit gefühlt und ich bereue das heute auch nicht. Er war 17. Die Zeit danach war aber schrecklich, weil er es seinen Freunden erzählt hat. Die Geschichte machte die Runde in der Schule. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess für mich. Körperlich war ich bereit für Sex, aber mein Umfeld war es nicht. Und dieser Junge, mit dem ich geschlafen habe, wohl auch nicht.
Und auf die Geschichte hat Birgin dann direkt reagiert, auf Türkisch losgeprescht und danach dann direkt für mich übersetzt.
Ich habe eben da eingewendet, dass ich solche Geschichten, ähnliche Geschichten auch aus Deutschland kenne. Mädchen trennt sich vom Freund und er sie dann erpresst so, ja, wenn du dich von mir trennst, dann erzähle ich das, wenn du geschlafen hast. Also solche Geschichten habe ich auch vermehrt auch schon in Deutschland gehört. Also, und das zeigt eigentlich nur, wie sehr mit dieser Jungfräulichkeit gespielt wird, also wie, was das für eine Thematik hat.
Meinst du jetzt die deutsch-türkische
Community? Deutsch-türkische Community habe ich dort auch gehört, ja.
Ja, aber es ist nicht nur ein Thema unter Deutsch-Türken, dass zum Beispiel beim Sexting Jugendliche mit Nacktbildern erpresst werden. Das war auch schon mal Thema hier in Eine Stunde Liebe. Das passiert auch unter Deutschen. Aber zurück zu Esra. Ihre Familie hat damals nichts von diesem ganzen entjungfert werden mitbekommen. Jetzt ist Esra 31 und über Sex redet sie auch heute noch nicht mit ihren Eltern.
Ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen, das weiß meine Familie auch. Aber ich glaube, dass meine Familie tatsächlich ab und an noch denkt, dass ich Jungfrau bin.
Ja, dieses Tabu, mit der Familie nicht richtig über Sex und Beziehungen vor der Ehe reden zu können, das kennt Bilgin auch. Und da gibt es eine Situation, da war sie Ende 20 ungefähr.
Ich hatte ein Gespräch mit meiner Mutter, da ging es um Sex, um das Sexleben von Bekannten. Und ich habe da sehr detailliert darüber gesprochen und dachte mir dann so innerlich so, diese Frau denkt sich doch bestimmt, wieso kann sie da so detailliert darüber reden? Und dann dachte ich mir einfach so, ach komm, Sex ist ja einfach. Dann meinte ich so, Mama, übrigens, ich bin keine Jungfrau mehr.
Wie alt warst du da, als du das gesagt hast?
Auch schon Ende 20, also auch schon krass, dass ich eigentlich über 10 Jahre mit dieser Lüge, mit diesem Geheimnis gelebt habe. Ich hätte auch schon viel früher mit meinen Eltern reden können, aber es ist einfach ein Tabuthema. Und auf jeden Fall hätte sie dann so reagiert, so, ah, echt? Oh, nee. Also ich habe es mir schon gedacht ab und zu, aber dann dachte ich doch so, du bist mein Kind, du hast es bestimmt nicht gemacht.
Also Mutter-Tochter-Gespräche über Sex war nicht so angesagt bei Bilgin. Aber das Thema Sex, darüber sprechen türkische Frauen unter sich schon gerne, auch über Generationen hinweg.
Unsere Frauen, wenn sie untereinander sind, haben die sich totgelacht über solche Geschichten. Die haben ganz frei darüber geredet. Also Sex war eigentlich bei mir, es war kein Tabuthema. Es war ein Tabuthema, wenn es die Tochter quasi macht. Aber untereinander haben sie wie blöd geredet. Wir saßen immer dabei. Meine Oma war sogar so, dass sie immer aus Früchten uns verschiedene Schwänze geformt hat. Ja?
Also, ernsthaft?
Ja, genau. Also es war immer lustig eigentlich. Immer. Dieses Sexthema war für mich immer lustig. Und es ist jetzt auch kein Thema, jeder weiß, dass ich Sex habe, aber wir reden einfach nicht darüber.
Was für eine krasse Oma. Und dann habe ich Bilgin gefragt, wie sie den Einfluss ihrer Familie in ihrer Erziehung, ja auch was das Sexleben angeht, bewertet.
Meine Eltern kamen auch aus Anatolien, sind damals zu fünft in einem Zimmer groß geworden. Also es gab keinen Strom, es gab keine Wasserleitung, da wurde noch Wasser aus dem Brunnen geholt und dann sind sie direkt, nicht mal eine größere türkische Stadt, direkt nach Deutschland. Und meine Eltern waren auch jung, aber sie sind mit mir gewachsen. Also meine Eltern haben eine gute Rolle erfüllt. Ich meine, ich werde es jetzt meinen Kindern anders weitergeben, also unsere Generation wird es wieder anders weitergeben.
Sex als Tabu in der Familie, das ist auch heute noch oft ein Problem in der Türkei. Ja, war in Deutschland ja bis vor einigen Jahrzehnten auch nicht anders. Esra findet es schade, dass es so wenig Aufklärung in ihrem Land gibt und sie macht sich Sorgen, dass die Türkei sogar noch konservativer wird.
Şimdi bakış açısı bu minvalde olan bir hükümetin yani kadın cinselliğiyle ilgili geldiği bir nokta yok zaten yani.
Grundsätzlich geht es da nicht nur um Sexualität. Die AKP-Regierung hat dafür gesorgt, dass die Frau allgemein in der Gesellschaft weniger Raum hat und unterdrückt wird. Die Einschränkungen spüren wir im Alltag, nicht nur in der Sexualität. Ich persönlich lebe meine Sexualität frei aus, aber ich spüre auch, dass viele Frauen sich immer mehr zurückziehen und dadurch selbst etwas konservativer werden. Und die Türkei ist halt sehr vom Mann an sich geprägt, die Regierung. Zum Beispiel der Gesetzentwurf, dass Opfer von Vergewaltigung ihren Peiniger heiraten sollen. Wir Frauen müssen immer wieder unsere Rechte einfordern, seit die AKP regiert.
Bunu sadece cinsellikle değerlendiremeyiz. Hükümet politikaları her anlamda kadınların ezilmesine yönelik şu anda zaten.
Heiraten am besten so früh wie möglich. Das fordern viele traditionelle Türken von ihren Kindern. Ja, und da wundert es nicht, dass bei so einem Gesellschaftsklima Hochzeitsshows im Fernsehen so richtig gut ankommen. Luise Sammann über das Frauenbild in diesen Sendungen und darüber, ja, wie auch manch junger Mann dem Druck seiner traditionellen Familie ausgesetzt ist.
Ein Junggesellenabschied in Istanbul. Bräutigam Ali hebt glücklich sein Rakeglas. Auf das Leben, auf die Ehe, aber auch auf das Timing. Ali und seine Zukünftige sind 25 Jahre alt. In einem Land, in dem das durchschnittliche Heiratsalter für Männer bei 26, für Frauen bei gut 23 Jahren liegt, war es damit höchste Eisenbahn für die beiden.
Meine Familie hat großen Druck gemacht und mir ständig irgendwelche Mädchen aus der Bekanntschaft vorgeschlagen. Diese hier ist doch nett, die da ist nicht schlecht, die ist doch ganz hübsch. Wenn du mit spätestens 30 noch nicht verheiratet bist, dann giltst du in unserer Gesellschaft als Problemfall, der keine abgekriegt hat.
Der Druck zu heiraten ist in der Türkei selbstverständlicher Teil des Erwachsenwerdens. Egal ob in modernen oder traditionellen, religiösen oder säkularen Familien. Bestärkt werden die konservativen Familienansichten seit einigen Jahren auch durch das Fernsehen, in dem Heiratsshows à la Traumhochzeit nicht zufällig höhere Einschaltquoten erzielen als die Hauptnachrichtensendungen am Abend.
Benim haberim olmadan kendi kendine gelin güveni.
Zwischen 6 unterschiedlichen Wedding-Shows können türkische Zuschauer aktuell wählen. Jeder wichtige Kanal hat mindestens eine im Programm. Mehrere Stunden täglich wird vor laufenden Kameras geflirtet, gestritten, geweint und im besten Fall geheiratet.
In unserer Gesellschaft ist ein Leben ohne Ehe undenkbar, besonders für Frauen.
Erklärt Soziologin Tuba Demirci, die sich an der Istanbuler Kemerburgas Universität mit dem Phänomen der Heiratsshows beschäftigt.
Solche Programme passen genau in dieses Bild. Gezeigt werden heiratswillige Frauen aus gutem Haus. Bereit, Kinder zu kriegen und den Haushalt zu führen, während der Mann das Geld verdient. Schön, fleißig, zurückhaltend und ehrenhaft. Das ist der traditionelle türkische Frauentyp, der hier als Ideal vermarktet wird.
Ein Frauentyp, der eigentlich gut zur Familienpolitik der regierenden AK-Partei passt. Deren Politiker machten nie ein Geheimnis aus ihrem konservativen Rollenverständnis, rufen die Türkinnen regelmäßig dazu auf, ihrer Pflicht nachzukommen und mindestens 3 Kinder zu gebären, sich tugendhaft zu kleiden oder gar in der Öffentlichkeit nicht zu lachen. Tatsächlich beteiligen sich auch offen Erdogan-nahe Sender schon lange an dem Hype um die Wedding-Shows. Doch nun plötzlich ist von einem Verbot die Rede. Der oberste Fernseh- und Rundfunkrat verhängte im Februar Strafen wegen Sittenverstößen in Millionenhöhe. Von merkwürdigen Programmen, die die Heiligkeit der Familie zerstören, sprach Vizepräsident Numan Kurtulmuş in einem Fernsehinterview.
Diese Sendungen enthalten Dinge, die nicht zu unseren Traditionen und unserem Glauben passen und der Kultur Anatoliens widersprechen. Dabei ist die Institution Familie etwas, worüber alle Teile dieser Gesellschaft übereinstimmen.
Soziologin Tuba Demirci ist von solchen Reaktionen nicht überrascht.
Die AKP-Regierung hat kein Problem mit Heiratssendungen an sich. Das Problem ist der materielle, wirtschaftliche Aspekt der Ehe, der dort immer mehr in den Vordergrund rückt. Und dann natürlich auch das öffentliche Ausleben von Problemen. Denn ihrer Ansicht nach ist die Ehe eine Art heilige Gemeinschaft, Gottes Wille. Frauen und Männer, die sich streiten und wie über ein Geschäft verhandeln, passen da nicht rein.
Was also tun? Die Heiratsshows verbieten und Millionen tugendhafter Hausfrauen ihre Lieblingssendungen nehmen? Oder weiter mit Ansehen wie Flirt und Streit auf Kosten von Traditionen für Quotenrekorde sorgen? Beim obersten Fernseh- und Rundfunkrat scheint man sich für einen Mittelweg entschieden zu haben. Nicht abschaffen, aber sittengetreu anpassen wolle man die Programme. Nähere Details sollen folgen. Die überwiegend traditionell konservative türkische Bevölkerung dürfte damit keine Probleme haben.
Er ist einer der ersten Türken, die sich in der Politik offen geoutet haben. Celik Özdemir, LGBTI-Aktivist, setzt sich also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Intersexuelle ein. Wir bleiben ab jetzt bei der Abkürzung. Celik habe ich in einem europäischen Stadtteil getroffen von Istanbul, Beyoğlu, in einem Café. Er ist 41 Jahre alt, engagiert sich in der Lokalpolitik. Und das erst seit den Gezi-Protesten 2013. Davor war er erfolgreicher Manager für ausländische Firmen. Doch dann hat Celik sein Leben umgekrempelt.
Ich dachte, wir können etwas verändern. Deshalb bin ich mutiger geworden. Und in der Zeit hat meine Familie auch noch erfahren, dass ich schwul bin. Aus dem Fernsehen und der Zeitung. Und sie sind durchgedreht. Sie sind ursprünglich aus dem Osten der Türkei, sehr religiös. Besonders mein Vater war sehr wütend. Und 2 Jahre lang hatten wir kaum Kontakt. Aber als er gesehen hat, was ich in der Politik mache und im Rathaus, wurde es wieder besser zwischen uns.
Much more warmer and he's okay right now.
Und während sich die Stimmung in Celiks Familie langsam wieder bessert, wird es in der Türkei eher schwierig für die LGBTI-Bewegung. Zum Beispiel die Gay Pride Parade in Istanbul, die wurde bis 2013 immer größer, aber in den letzten Jahren wurde die Parade verboten. Und Celik meint, dass es in der Türkei generell für Minderheiten schwieriger geworden ist.
Before Gezi,
never know.
Your father didn't know.
He know that I'm a gay, but
vor Gezi wusste dein Vater von nichts?
Doch, er wusste, dass ich schwul bin. Aber er hätte nie gedacht, dass ich das öffentlich mache, vor allem in der politischen Laufbahn. Er wusste, dass ich schwul bin, das habe ich meinen Eltern schon mit 17 gesagt. Aber wir haben darüber nie wieder geredet. Sie haben es nie akzeptiert und sie haben versucht, es zu verdrängen, dass sie einen homosexuellen Sohn haben.
Sie haben nie einen Freund von ihr getroffen?
Noch nicht.
Und deine Mutter?
Auch nicht. Aber sie fragt jetzt langsam danach. Ich hoffe, das passiert.
So, da ging es nochmal um Celiks persönliche Geschichte. Wie gesagt, ein bisschen Besserung in der Familie, aber in der Türkei generell ist es schwieriger für Minderheiten.
Muslim, Turkish, male.
Muslim, Türke, Mann. Wenn du eine andere Identität hast, hast du Probleme in der Türkei. Auch wenn in den letzten 15 Jahren die AKP und Erdogan sagen, die Gesellschaft sei liberaler, das stimmt nicht. Konservativ sein und nationalistisch, das nimmt zu. Und damit schwindet auch die Toleranz gegenüber Minderheiten.
Aber eine Sache finde ich da ein bisschen seltsam. Es gibt so eine sehr große Prominente in der Türkei, ist eine Transsexuelle, Bülent Ersoy. Das ist so eine mondäne Diva mit unfassbar operiertem rundem Gesicht, pechschwarze Haare und ja, Stupsnase, Botoxlippen, gestraffte Augen bis zum geht nicht mehr, Fake Wimpern. Unglaublich beliebt bei den Hausfrauen, die in ihrer TV-Show im Publikum sitzen und ihr zujubeln. Und jetzt kommt's, so beliebt wie Ersoy da ist, hat Präsident Erdogan sie letztes Jahr zum Fastenbrechen im Ramadan eingeladen, als Promis und Politiker gefragt waren. Wie passt das zusammen, wollte ich von Celik wissen.
Sie ist sehr berühmt und sie definiert sich nicht als Transsexuelle, sondern als Frau. Sie ist keine Aktivistin, das ist ihre Entscheidung. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Ersoy in der Türkei so berühmt geworden ist. Bei Erdogans Einladung zum Fastenbrechen ging es nicht um transsexuell sein oder um die LGBTI-Community. Wir sind eine sehr politische Bewegung, wie die Kurden oder die Frauenbewegung. Und weil wir so politisch sind, deshalb ist Erdogan gegen uns.
Und dann ging es in unserem Gespräch darum, dass selbst innerhalb der LGBTI-Community nicht alle so politisch sind.
Die türkische LGBTI-Community ist doch auch religiös. Man trennt sich ja nicht automatisch von der türkischen Identität. Die Gesellschaft ist konservativ und die LGBTIs auch. Bülent Ersoy trägt Kopftuch im Ramadan, die trinkt dann keinen Alkohol und hält konservative Reden im Fernsehen. Und generell ist die türkische Transgemeinde konservativ und die Prostituierten gehen an Ramadan nicht anschaffen.
They do not make the sex working during Ramadan.
Dann haben wir über die Transsexuellen in der Türkei gesprochen. Ich fand eine Zahl ziemlich krass. 95% von ihnen prostituieren sich, meinte Celik. Er erklärte mir, sie sind gezwungen, weil sie oft keine andere Arbeit finden. In der Ausbildung fliegen sie oft raus, weil sie Probleme haben mit Homophobie. Und seit dem Krieg in Syrien stranden auch viele syrische LGBTIs in Istanbul.
They can leave their sexual orientation and identification much more easily.
Sie können hier endlich ihre sexuellen Vorlieben ausleben, aber das Problem ist, sie können hier kaum Arbeit finden. Manche sind auch nicht gut ausgebildet, sprechen kein Türkisch oder Englisch, also prostituieren sie sich nach einer Weile. Und das führt dann zu Konflikten zwischen türkischen und syrischen Transsexuellen. Dazu kommen Hate Crimes an syrischen Transsexuellen. 6 Menschen wurden in den letzten Monaten ermordet. Einer war schwul, eine war eine syrische transsexuelle Prostituierte. Solche Verbrechen nehmen zu und da werden die Flüchtlinge von der türkischen Gesellschaft attackiert, aber auch von ihren Landsleuten.
Schwierige Lage. Und dann gibt es generell eine sehr homophobe Stimmung in der Türkei. Zumindest nach einer Studie, die ein amerikanischer Think Tank herausgegeben hat, sind 80% der Türken der Meinung, Homosexualität sei, Zitat, moralisch inakzeptabel. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Land, in dem Homosexualität seit 1852 kein Strafbestand ist. Also damals waren die Türken weiter als wir hier in Deutschland. Was glaubt Celik also, wie entwickelt sich das in Zukunft?
Es wird eine Veränderung geben. Wenn es mehr Aufklärung in der Gesellschaft gibt, wird auch die Homophobie abnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde.
Du glaubst, es braucht mehr als 20 Jahre?
Auf jeden Fall. Aber das hindert mich nicht daran, weiter dafür zu kämpfen. Und selbst wenn es keinen Hass gegen LGBTI gibt, dann heißt es nicht, dass sie automatisch die gleichen Rechte haben. Das ist eine Aufgabe fürs Leben. Wir müssen für Menschenrechte immer weiter kämpfen.
To work on those human rights subjects and issues.
We will stop femicides. Wir werden den Mord an Frauen stoppen. So heißt die Plattform, die die Anwältin Ipek Bozkurt vor 7 Jahren zusammen mit anderen Frauen gegründet hat. gegründet hat. Im gentrifizierten Künstlerviertel Tophane von Istanbul treffe ich sie in ihrer schicken kleinen Kanzlei. Und wir starten mit der Frage, sind Frauen und Männer rechtlich gesehen in der Türkei eigentlich gleichgestellt?
On paper, it seems like we are equal. But when you look at the practices, when you experience those practices, I see that the picture is not that optimistic.
Auf dem Papier sind wir gleich. Aber wenn man auf die Praxis schaut, dann bin ich nicht so optimistisch. Klar, die Türkei ist eine Demokratie und es gibt die Gesetze. Aber es gibt viele Schwierigkeiten für Frauen. Die Gewalt gegen Frauen steigt, die Zahl der Morde an Frauen steigt. Und wir sehen in den Gerichtssälen, dass die Strafen sehr mild ausfallen. Das bestärkt Männer darin, gegenüber Frauen gewalttätig zu sein und sie sogar zu töten.
Which motivates men to exert violence against women and to be engaged in women homicide cases.
Und die Zahlen steigen und steigen. 2013 waren es 237 Morde an Frauen und innerhalb von 3 Jahren ist es nochmal hochgegangen. 2016 328 Morde. Und gegen diese Morde an Frauen kämpft IPEC und sie arbeitet momentan mit an einem Dokumentarfilm über betroffene Frauen, Dying for Divorce. Eine der Frauen in der Doku ist Arzu, sechsfache Mutter. Sie wollte sich scheiden lassen, weil ihr Mann eine Zweitfrau nehmen wollte und dann eskalierte alles.
Bir de arkamı döndüm böyle kapının ağzında baktım elinde tüfek. Pompalı tüfek.
Ich habe zur Tür geschaut und gesehen, dass er eine Pistole in der Hand hatte. Er sagte, ich schieße nicht, um dich zu töten. Ich sorge dafür, dass du nur noch kriechen kannst.
Yere yat dedi, bacaklarını aç, ölecek yerine vurmayacağım dedi. Sadece seni süründüreceğim dedi.
Sie sagt am Ende, ich habe nur gesagt, ich will die Scheidung, womit habe ich das verdient? Arzu kann jetzt nur noch im Bett liegen. Und dann erzählt sie davon, dass ihr Mann den Schwager geschickt hat und gesagt hat, sag Arzu, sie soll die Anklage fallen lassen. Und sie erwiderte dann, sag ihm, nur wenn er mir meine Arme und Beine zurückgibt. Sie meint, das Ganze war ziemlich kalkuliert.
Wir haben nicht mal gestritten. Er war sehr ruhig. Alles war geplant. Als er sich der Polizei gestellt hat, sagte er dort, ich habe auf meine Frau geschossen. Er sagte, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich war so wütend in dem Moment. Er glaubt nicht, dass er dafür eine hohe Strafe bekommen wird.
Ja, wie kommt es zu dieser Gewalt an Frauen? Das wollte ich von der Anwältin İpek Bozkurt wissen.
The relationship the government sets between its citizens is a very authoritarian one. It's a very hierarchical relationship.
Die Beziehung zwischen Regierung und Volk ist sehr hierarchisch. Der Staat will alles bestimmen. Er will, dass die Bürger sich fügen. Der Staat schränkt die Freiheiten ein, Meinungsfreiheit und auch Menschenrechte. Und die Bürger nehmen sich natürlich ein Beispiel an diesem totalitären Prinzip. Allgemein ist in Ländern, in denen die Geschlechterdiskriminierung so stark ist, der Mann der mächtigere Part in der Gesellschaft. Und der dominiert die Beziehung zur Frau. Das Ganze reflektiert einfach nur das gesamte Gesellschaftsgefüge. Und das führt zu der Gewalt zwischen Männern und Frauen.
So it's just a reflection of the bigger picture and it leads to all this violence between men and women.
Ich wollte von İpek wissen, wie sich diese Gewalt im Land verteilt. Es gibt ja so ein Klischee, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen den aufgeklärten, gebildeten Städtern und dann auf dem Land, vielleicht in Anatolien ist man ungebildet und so weiter. Also wie sieht es aus zwischen West und Ost?
For many years, the west of the country, the west of Turkey, much more urban areas, were conveniently alleging that the rural areas were much more violent. It was the Kurdish society that was very feudal and they would exert violence against women. So it was merely a matter of illiteracy.
Viele Jahre lang wurde im Westen der Türkei in den großen Städten immer gesagt, dass es auf dem Land viel mehr Gewalt gibt. Dass zum Beispiel die Kurden im Osten sehr rückständig seien und gewalttätig. Als wäre ungebildet sein auch ein Grund. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen zu Gewalt gegen Frauen anschauen, dann zeigen die, es ist eben nicht nur auf den Osten beschränkt. Die Gewalt ist weit verbreitet im Land. Auch in den großen Metropolen Izmir, Istanbul oder Antalya gibt es Fälle von Femicides. Klar, gerade in den Städten werden die Frauen emanzipierter. Und wenn du dich gegen das konservative System stellst, dann erfährst du auch Gewalt. Und gerade in den Städten leisten die Frauen eben mehr Widerstand. Sie sehen, sie können auch alles alleine schaffen. Sie sehen, dass sie stark sind. Sie arbeiten, sie erziehen ihre Kinder. Und wenn sie wollen, fordern sie auch eine Scheidung.
They realize that they can do everything on their own, that they are capable of everything, that they are strong, they are fee earners, they work, they raise their children and they want to get a divorce.
Ja, vor 2 Jahren wurde in der Türkei dann das Thema Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit ziemlich stark diskutiert. Das war leider ein sehr trauriger Anlass. Da wurde eine Studentin, Özgecan Aslan, ermordet. Sie war auf dem Heimweg und wurde vom Busfahrer damals im Bus erst vergewaltigt, danach ermordet. Und das Ganze hat vor allem in den sozialen Netzwerken sehr viel Aufregung dafür gesorgt. Und auch in nationalen Medien wurde sehr viel darüber berichtet. Aber es scheint, dass dieser Fall, was die Gewalt generell im Land angeht, nicht viel verändert hat. Ich wollte von IPEC, der Anwältin, wissen, wie kommt das?
The fact that the case caused so much uproar and public awareness.
Dass der Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen hat in der Öffentlichkeit, bedeutet nicht, dass die Gesellschaft verstanden hat, die Frauen hier werden getötet, weil sie Frauen sind. Das ist Teil der systematischen Gewalt. Die Trauer in diesem Fall war eine große Ausnahme.
Aber immerhin gab es doch hohe Strafen für diesen Busfahrer und auch seine Komplizen. Hat das vielleicht geholfen, was diese Fälle von Gewalt oder Mord an Frauen angeht?
Very high punishment in Özgecan's case. We said this should set a precedent for all the femicide cases.
Die sehr hohe Strafe in Özgecan's Fall sollte unserer Meinung nach Maßstab für alle Fälle von Femicide sein. Und die Gerichte in der Türkei sollten das als Präzedenzfall sehen. Meine Organisation macht Prozessbeobachtung. Wir gehen also zum Gericht, damit die Strafen nicht zu mild ausfallen. Aber Özgecan's Fall hat da nicht viel verändert. Es ist sehr schwer, die Mentalität auch in der Justiz zu ändern.
Set down the precedent and it would be implemented by all the courts in Turkey. The purpose is that, yes, but it's very difficult to change the mentality.
Aber genau das, die Mentalität ändern, das versucht IPEC zusammen mit ihrer Organisation. Allein in Istanbul haben sie da 5000 freiwillige Helfer, die mit den Frauen, die betroffen sind, die Gewalt erfahren haben, mit zu den Gerichten gehen, versuchen dort auf die Urteile Einfluss zu nehmen, auf das Strafmaß. Und es ist wirklich, wirklich erstaunlich, weil eigentlich ist doch die Türkei ein säkulares Land und galt lange Jahre als sehr fortschrittlich und modern. Gab es da eine Form von Backlash, eine Form von, ja, ein Rückschritt in der Gesellschaft, wollte ich von IPEC wissen.
The unfortunate thing with the democracy and the rule of law are that they're not carved in stone.
Eine Demokratie ist ja leider nicht in Stein gemeißelt. Du musst sie schützen. Du musst was dafür tun, den Rechtsstaat zu stärken. Eine Demokratie zu werden ist ein Prozess und eine Demokratie zu demontieren ist auch ein Prozess. Ich hoffe auf ein Nein im Referendum. Aber wenn es ein Ja ist, dann müssen wir halt neue Wege finden, um zu kämpfen und unsere Arbeit zu machen. Du musst halt irgendwie weitermachen.
I hope it's going to be no on the referendums. Even if it's a yes, we just have to find new ways to combat, to go on and do our work. You just have to go on. That's how I feel.
IPEC Bozkurt, die Anwältin, ist also nicht so hoffnungsvoll, was das Referendum angeht, die Abstimmung über das Präsidialsystem in der Türkei am Sonntag. Aber egal, was bei rumkommt, sie wird weiterkämpfen. Das war's mit Eine Stunde Liebe à la Turca, mit ein paar Stimmen aus Istanbul rund ums Thema Liebe und Sexualität. Ich bin Shanli Anwar und sage Sarol fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.